Herzlich willkommen im Chatroom, dem Podcast zur humanitären Hilfe. Mein Name ist Anne Tritschler und ich bin Communication Lead am Center for Humanitarian Action. Heute begrüße ich meine Kollegin Sonja Hövelmann im Studio. Sie ist Research Lead beim CHAR und mit ihr möchte ich heute über die aktuellen Herausforderungen in der humanitären Hilfe sprechen und wie das CHAR als humanitärer Think Tank diese Umbrüche und Herausforderungen begleiten will. Sonja, 2025 war schon ein turbulentes Jahr. 2026 hat nicht gerade friedlicher begonnen. Vielleicht kannst du es einmal kurz zusammenfassen. Was denkst du, kommt in diesem Jahr im humanitären Bereich auf uns zu?
Ja, hallo Anna, auch von meiner Seite. Ich glaube, 2026, wie du andeutest, verspricht humanitär ein sehr dynamisches Jahr zu werden. Schon 2025 ist viel passiert und wichtige politische Entscheidungen sind getroffen worden, deren Auswirkungen wir erst jetzt in 2026 sehen werden. Aus CHAR-Sicht vielleicht drei Trends, die uns 2026 begleiten werden und die wir genau beobachten werden. Das erste ist, die Frage ist Peak Aid over? Also 2024, 2025 haben wir gesehen, dass es zu massiven Kürzungen von traditionellen, insbesondere westlichen Gebern kam. Und im Vergleich zu dem Jahr 2023 muss das humanitäre Hilfssystem mit circa der Hälfte der Mittel auskommen. In 2025 wurden nicht mal 28% der aufgerufenen Mittel durch die Finanzierung gedeckt werden können. Das ist nicht mal mehr ein Drittel. Aus meiner Sicht lässt sich daher schlecht von Unterfinanzierung sprechen, sondern wir müssen eher anerkennen, dass es einen Rückzug von traditionellen Gebern aus dem humanitären System gibt. Ich glaube, dieser Trend wird alle 2026 beschäftigen. Der zweite Bereich sind die sehr ungleichen Krisenlagen. Wenn man sich die Kürzungen nach Ländern anguckt, dann sehen wir, dass es große Unterschiede gibt zwischen quasi drei Krisentypen. Einerseits den Hyperkrisen, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, den langwierigen Krisen, die ja sozusagen schon sehr lange auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, und den vernachlässigten Krisen, wo einfach eine sehr geringe Aufmerksamkeitsökonomie gibt. Ja, hinzu kommt, dass Geber sozusagen auch stärker regional priorisieren, wo sie ihre Gelder hingeben, entweder in die unmittelbare Nachbarschaft oder ja in Kontexte, wo sie selbst für sich geostrategische Interessen definieren. Und das bedeutet insbesondere für die vernachlässigten Krisenkontexte, wie zum Beispiel Afghanistan, Somalia, Myanmar, dass da jetzt auch schon aus den Vorjahren sozusagen eine starke Unterfinanzierung ist und diese weiteren Kürzungen eine stark geschwächte Bevölkerung treffen. Und das dritte Thema, was wir beobachten, ist natürlich Deutschland als Geber. Das gehört sich so als Think Tank in Berlin. Der ehemals zweitgrößte Geber hat gegenüber 2024 sein Budget halbiert. Und wir blicken auch genau auf die Strukturreform, die Ende des letzten Jahres angekündigt wurde. Hier wurde angekündigt, dass die Abteilung S, also die für humanitäre Hilfe, Stabilisierung, Krisenprävention zuständig ist, aufgelöst wurde. Und da blicken wir als CHAR natürlich mit Sorge, wie es um die humanitäre Expertise im Auswärtigen Amt künftig bestellt wird.
Das CHAR hat ja seinen neuen Workplan mit dem Megathema Contested Aid oder auf Deutsch mit umstrittener Hilfe überschrieben. In welcher Weise siehst du die humanitäre Hilfe oder humanitäre Akteure in Frage gestellt?
Der Workplan oder Arbeitsplan für das CHAR immer so ein sehr wichtiger thematischer Kompass, der für 3 Jahre gilt und sozusagen unsere analytische Arbeit bestimmt. Und wir geben da immer sehr viel Arbeit rein, den mit externen Input von PraktikerInnen von vor Ort, aber auch ThinkTanklerInnen aus Deutschland oder international zu erarbeiten, um gute, zukunftsfähige Themen zu identifizieren. Und im letzten Jahr haben wir diesen Arbeitsplan verabschiedet mit dem Oberthema umstrittene Hilfe. Und das haben wir vor allen Dingen aus dem Grund getan, dass wir wahrnehmen, dass es eine zunehmende Fragmentierung gibt. Also dass der Status quo von humanitären Normen und operativen Hegemonien in Frage gestellt wird. Es gibt zunehmend pluralistische Ansichten, was humanitäre Hilfe ist, wie und für wen sie geleistet werden soll, aber auch welche Akteure daran beteiligt sind. Um es konkreter zu machen, vielleicht 3 Punkte. Einerseits wird die Dominanz der internationalen Akteure hinterfragt. Sind internationale Organisationen wie die UN oder internationale NGOs immer die besten Akteure, um Hilfe zu leisten? Wie lassen sich die Machtasymmetrien zwischen internationaler und lokaler Hilfe adressieren? Und wer sitzt mit am Tisch, wenn über Agenda-Setting und Entscheidungen abgestimmt werden? Aber auch zentrale Werte stehen unter Druck oder sind umstritten. Werte von Neutralität, Unparteilichkeit, aber auch Bedarfsorientierung werden in Frage gestellt. Wir haben schon eingangs gehört, traditionelle Geberstaaten ziehen sich aus der Finanzierung zurück oder Mittel werden stärker interessenorientiert vergeben. Wir analysieren dabei, wie diese Prinzipien oder Normen der humanitären Hilfe umgedeutet, verteidigt oder angepasst werden. Und als dritten Punkt sehen wir, dass es sehr umstritten ist, welche Krisen Aufmerksamkeit erhalten, welche nicht. Mit welchen Geschichten, Argumenten, Erzählungen wird Not narrativ vermittelt? Wie werden diese Krisen öffentlich diskutiert oder politisch, moralisch bewertet? Als Beispiel sei hier vor allen Dingen der Unterschied zwischen den Krisen in der Ukraine und Gaza auf der anderen Seite genannt, wo dem Westen ja auch eine klare Doppelmoral vorgeworfen wurde, in der narrativen Begründung, warum die Hilfe in der Ukraine wichtiger und besser finanziert ist als in Gaza. Und diese Art der Aushandlungsprozesse, wo in Frage gestellt wird, wer hat die Hoheit, Dinge zu definieren, den Status quo zu hinterfragen, die finden natürlich nicht nur in der humanitären Hilfe statt, sondern die sind eingebettet in einen Kontext, wo die liberale Weltordnung oder der Multilateralismus als globales Governance-Modell insgesamt in Frage gestellt werden. Und für uns bietet Contestation oder Kontestation auf Deutsch dabei einen konzeptionellen Rahmen, der uns dieses Infragestellen des Status quo hilft zu analysieren.
Und auf welche Schwerpunktbereiche will sich nun das CHA in seinem Arbeitsplan konzentrieren?
Ja, der Arbeitsplan hat drei Schwerpunktbereiche, große Bereiche. Das ist zum einen Machtverschiebung, zum zweiten Politisierung und zum dritten Priorisierung. Diese drei Bereiche sehen wir als sozusagen zentrale Arenen, wo diese Infragestellung von humanitärer Hilfe sich manifestiert. Und um es konkreter zu machen, haben wir drei Projekte entwickelt, die zu allen drei Schwerpunktthemen beitragen, aber in unterschiedlicher Weise. Im Bereich Machtverschiebung schaut sich meine Kollegin Gola Milaschute an, wie lokal geführte Finanzierungsinstrumente die Machtdominanz internationaler Organisationen zugunsten nationaler oder lokaler verschieben können. Üblicherweise gibt es im humanitären System diesen dominanten Mechanismus der bilateralen Hilfe, die aus einer Kette besteht, wo der Geber das Geld an einen Intermediären gibt, also die UN oder einen NGO, und die geht es dann weiter an einen lokalen Partner. Und diese Kette gilt es so ein bisschen aufzubrechen, um die Machtdominanz von internationalen Organisationen aufzubrechen. Und dazu wird ein neues Instrument entwickelt, sogenannte intermediäre Finanzierungsmechanismen. Das ist jetzt ein sehr komplizierter Term, aber da geht es darum, dass das ein Instrument ist, wo Geld von Gebern, von einem Geber oder mehreren Gebern in einem Topf gepoolt wird und von dort aus direkt an lokale Partner weitergegeben wird, sodass diese Dreierkette und das Weitergeben innerhalb dieser Kette unterbrochen wird. Die konkret untersucht meine Kollegin, wie lokale Partner in die Entscheidungsfindung dann konkreter eingebunden sind. Also darüber entschieden wird, wer wie viel Geld erhält, wofür dieses ausgegeben wird und welche zivilgesellschaftlichen Organisationen oder auch Begünstigten darin eingebunden werden. Und das alles soll zu gleichberechtigteren Hilfsmodellen führen. In einem zweiten Schwerpunkt zum Thema Priorisierung schaut sich mein Kollege Ralf Südhoff an, wie Geberinstitutionen in aktuellen Zeiten ihre Mittelverteilung anpassen. Also wie sicherlich mit dem Ende von USAID bekannt ist, haben viele traditionelle und vor allen Dingen westliche Geber die Auslandshilfen für humanitäre Hilfe stark gekürzt. Daher gibt es nun deutlich weniger Geld und humanitäre Akteure müssen viel stärker priorisieren, wem sie helfen und wem nicht. Also zum Beispiel geben sie ihr Geld nach in den Jemen oder nach Afghanistan. In Zeiten, wo Nahrungsmittelrationen gekürzt werden, ist es dann noch legitim, psychosoziale Unterstützung oder Bildungsangebote anzubieten. Das sind alles sehr, sehr harte Fragen. Und vor diesem Hintergrund untersucht Ralf Südhoff, was gemäß Kriterien wie die Wirtschaftskraft eines Landes oder internationale Verpflichtungen ein fairer Anteil ist, wie viel Geld Geberländer für die humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen sollten. Außerdem möchte er Kriterien herausarbeiten, nach denen Gebern ihre Priorisierung möglichst bedarfsorientiert gestalten können, das heißt nach dem Maß der Not und nicht so stark orientiert an geopolitischen oder wirtschaftspolitischen Interessen.
In deinem Schwerpunktprojekt soll es ja vor allem um sogenannte Aid Antagonists gehen. Was verstehst du darunter und was genau willst du da untersuchen?
Ja, gerne. Mit Aid Antagonists sind Akteure gemeint, die die humanitäre Hilfe in Frage stellen. Also zum Beispiel antiliberale oder populistische Akteure, die internationale Zusammenarbeit per se ablehnen. Dazu können rechtsgerichtete oder autoritäre oder auch nationalistische Kräfte gehören. Sie sagen, dass humanitäre Hilfe elitistisch ist und fordern, dass statt im Ausland zu helfen, die Mittel besser im Inland eingesetzt werden sollten. Wichtig dabei zu betonen ist, dass es diesen Akteuren nicht um einen Sachdiskurs geht, etwa um Effizienz oder Wirkung von internationaler Zusammenarbeit. Denn das kritische Infragestellen von Hilfsmaßnahmen vor Ort ist ja durchaus legitim. Stattdessen geht es diesen Akteuren darum, NGOs pauschal unter Generalverdacht zum Beispiel der Steuerverschwendung zu stellen. Aber wichtig zu verstehen, Populismus ist nicht nur ein westliches Phänomen. Es gibt auch populistische Parteien im globalen Süden, die internationale Hilfe als zum Beispiel neokolonial ablehnen oder als Verletzung der eigenen Souveränität empfinden. Hinzu kommt, dass diese Länder mit mittlerem oder niedrigem Einkommen heute häufig mehr Auswahl haben in ihren internationalen Beziehungen. Länder wie China, Russland, die Vereinten Arabischen Emirate bieten alternative Entwicklungs- oder Sicherheitspartnerschaften an. Und dadurch wird ein westliches Verständnis von humanitärer Hilfe als Form der internationalen Zusammenarbeit zunehmend marginalisiert. In der Summe führt das dazu, dass humanitäre Hilfe operativ unter Druck gerät, durch Gegenwind eben in den Geberländern, aber auch in den Empfängerländern. Und mein Projekt untersucht Fragen wie sich diese populistischen oder diese Anti-Hilfs-Rhetorik auswirkt und wie Hilfsorganisationen auf diese Angriffe reagieren können.
Und als abschließende Frage, Sonja, wenn du durch Zauberkraft an die Schreibtische und Arbeitsplätze jedes Humanitären ein Post-it kleben könntest, welcher Merksatz oder welche Bitte für dieses Jahr stünde darauf?
Ja, interessante Frage. Diese Macht habe ich natürlich leider nicht. Aber an meinem Schreibtisch hängt ein Post-it mit der Frage, ist es machterhaltende oder machtkritische humanitäre Hilfe? Und für mich sind die großen Umbrüche im humanitären Sektor, die wir jetzt besprochen haben, skizziert haben, auch auf diese Kernfrage zurückzuführen. Also Machterhalt bedeutet Konzentration von Macht, von Geld, von Einfluss, aber auch so Faktoren wie Expertise. Was wird als legitim angesehen? Welche Akteure werden als legitim angesehen? Dazu gehören sich halt die UN, die großen NGOs, Geber wie die USA oder Großbritannien. Die tun gerade viel dafür, diesen Machterhalt zu bewahren. Das zeigt sich zum Beispiel, dass ein zentrales Reformvorhaben, was unter dem Stichwort Humanitarian Reset, vor allen Dingen im IASC, dem Interagency Standing Committee, dem, ja, man kann sagen, exklusivsten humanitären Club verhandelt wird und nicht beispielsweise im Grand Bargain, ein Forum, was deutlich breiter ist, viel mehr Akteure auch aus dem nationalen oder lokalen Bereich vereint, auch Refugee-led oder Women-led Organizations. Machtkritisch aus meiner Sicht wäre, humanitäre Prinzipien in Frage zu stellen, die Rolle von NGOs neu zu denken, die Machtkonzentration und die Machtausübung von einer sehr kleinen Zahl von Akteuren in diesem System in Frage zu stellen. Und man kann humanitäre Hilfe auch eher als pluralistisches, solidarisches oder fluides Netzwerk verstehen. Und aus meiner Sicht, egal ob man zu humanitärer Hilfe forscht, wie ich, für eine Geberinstitution oder eine Hilfsorganisation arbeitet, als Journalist zu humanitärer Hilfe schreibt oder als Spenderin für humanitäre Hilfsmaßnahmen spendet, immer kann man sich die Frage stellen, ob es machterhaltende oder machtkritische humanitäre Hilfe ist, die erzählt wird, finanziert wird, unterstützt wird, verbreitet wird. Das wäre mein Post-it.
Vielen Dank dafür. Ich habe eine kleine Nachfrage dazu. Inwiefern ist es denn
macht kritisch die humanitären Prinzipien in Frage zu stellen?
Die humanitären Prinzipien sind ja sowas wie die Grundcharta der humanitären Hilfe. Und sie haben für viele Jahrzehnte als Kompass gedient. Aber nicht alle Akteure wollen sich dem oder können sich dem so verschreiben. Beispielsweise in der Ukraine haben wir gesehen, dass lokale Akteure nicht im gleichen Maße gesagt haben, sie können in diesem Konflikt neutral sich verhalten. Und ich glaube, es ist wichtig, um die humanitäre Hilfe zukunftsfähig aufzustellen, dass da auch eine pluralistische Interpretation möglich ist und nicht nur sozusagen ein sehr kleiner Club definiert, was humanitäre Hilfe ist. Aber es ist natürlich wichtig, die humanitären Prinzipien haben weiterhin ihren Bestand und sind aus guten Gründen so, wie sie sind. Und vor allen Dingen das Prinzip der Humanität und dass dort Hilfe geleistet, wo sie am nötigsten ist, hat aus meiner Sicht weiterhin großen Bestand.
So, dann hoffe ich, dass jetzt der ein oder andere einen Stift zur Hand nimmt und sich vielleicht tatsächlich ein Post-it an den Tisch klebt. In diesem Sinne, vielen Dank, Sonja. Vielen Dank fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal im Chatroom, dem Podcast für humanitäre Hilfe des Center for Humanitarian Action. Falls ihr eine Idee habt, wer hier im Chatroom zu Gast sein könnte oder eine Frage habt oder eine Anregung, dann schreibt uns gerne an info@charpelin.org.